Amen. Vielen Dank, Dirk,
für diesen Vortrag.
Es ist eine Menge Arbeit, sich mit einem so komplexen und tiefgründigen Thema auseinanderzusetzen und es uns dann in 20 Minuten zu erklären. 25, das war so toll, das war Hammer. Vielen Dank für all deine Mühe, wirklich. Und auch vielen Dank an euch alle, die Gemeinde. Ein Ziel des Leseplans war es, uns als Gemeinde gemeinsam mit diesen herausfordernden Passagen auseinanderzusetzen. Das sind keine typischen Themen für einen Sonntagmorgen, oder? Es ist nicht normal, aber ich finde es gut, diese schwierigen Themen im Gottesdienst zu besprechen. Wenn wir hier keine Antworten darauf finden, wie sollen wir dann draußen biblische Antworten geben? Wir müssen jedoch das gesamte Wort Gottes achten, denn wir sind eine Gemeinde, die an Gottes Wort glaubt und Gottes Wort befolgt. Und in Gottes Wort steht, dass die Gemeinde Lehrer braucht und dass Lehren sich vom Predigen unterscheiden kann. Deshalb bin ich euch dankbar, dass ihr uns erlaubt, neue Dinge auszuprobieren, wie zum Beispiel am Sonntagmorgen zu lehren. Die Bibel sagt, dass sich die Predigten Jesu in zwei Aspekte zusammenfassen lassen. Er verkündete die gute Nachricht von der Erlösung und er predigte die Umkehr. Das macht eine gute Predigt aus, diese beiden. Der Unterricht in der Gemeinde enthält zwar Elemente dieser Dinge, doch im Mittelpunkt steht das Lernen. Ich möchte, dass wir als Gemeinde das Wort verstehen und Gott besser kennenlernen. Ich möchte auch, dass sich Dirk als Lehrer entwickelt, der Gemeinde dient, und er arbeitet dieses Jahr daran, diese Gabe zu entwickeln und der Gemeinde damit zu dienen. Lass uns also Dirk noch einmal danken. Danke, Dirk. Und jetzt ist Zeit für eine kleine Predigt. Wie ich bereits gesagt habe, steht in der Predigt das Evangelium im Mittelpunkt und die Frage, wie wir umkehren können, um Jesus besser nachzufolgen. Aber das Evangelium findet sich nicht nur in den Evangelien. Es sieht sich durch die gesamte Bibel, sogar durch die Geschichte von Buch Joshua. Also zu Beginn des Buches Joshua bereiten sich die Israeliten darauf vor, den Jordan zu überqueren und ins gelobte Land einzuziehen. Etwa 8 Kilometer westlich des Flusses lag die Stadt Jericho. Es war die erste größere Stadt, auf die sie stoßen würden. Es war eine gut etablierte Stadt. Sie lag in fruchtbarem Land, was bedeutete, dass sie wohlhabend war. Und mit ihrem Reichtum hatten sie eine gewaltige Festung errichtet. Die Stadt war vollständig von massiven Steinmauern umgeben. Es war eine wohlhabende und sichere Stadt. Das wird später noch eine Rolle spielen. Doch die Israeliten haben Jahwe auf ihrer Seite. Sie sind gekommen, um das Land zu erobern. Doch zuerst schicken sie zwei Spione aus, um das Land zu erkunden. Lass uns die Geschichte von den Spionen und Rahab lesen. Die Geschichte ist ein bisschen lang, aber ich habe danach nicht viel dazu zu sagen. Also, Frank, würdest du bitte für uns vorlesen?
Kundschafter in Jericho. Josua, der Sohn Nuns, schickte von Schittim heimlich zwei Kundschafter aus und befahl ihnen: Geht, erkundet das Land, besonders die Stadt Jericho. Sie brachen auf und kamen zu dem Haus einer Dirne namens Rahab. Dort legten sie sich schlafen. Man meldete dem König von Jericho: Siehe, heute Nacht sind ein paar Männer hierher gekommen, Israeliten, um das Land auszukundschaften. Da schickte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die bei dir in deinem Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Da nahm die Frau die beiden Männer und versteckte sie. Zu den Boten aber sagte sie: Ja, die Männer sind zu mir gekommen, doch ich habe nicht erfahren, woher sie waren. Als das Stadttor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, sind die Männer weggegangen. Ich habe nicht erfahren, wohin sie gegangen sind. Lauft ihnen schnell nach, dann könnt ihr sie noch einholen. Sie hatte aber die Männer auf das flache Dach gebracht und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach aufgestichtet hatte. Inzwischen hatte man die Verfolgung der Männer aufgenommen, und zwar in Richtung Jordan zu den Furten hin. Und man hatte das Stadttor geschlossen, nachdem die Verfolger hinausgegangen waren. Bevor die Männer sich niederlegten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte ihnen: Ich habe erfahren, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass uns Furcht vor euch befallen hat und alle Bewohner des Landes aus Angst vor euch vergehen. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Roten Meeres euretwegen austrocknen ließ, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid. Wir haben auch gehört, was ihr mit Sihon und Og, den beiden Königen der Amoriter, jenseits des Jordans gemacht habt. Ihr habt den Bann an ihnen vollzogen. Als wir das hörten, zerschmolz unser Herz und jedem stockte euretwegen der Atem. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott droben im Himmel und hier unten auf der Erde. Nun schwört mir beim Herrn, dass ihr der Familie meines Vaters Gnade erweist, wie ich sie euch erwiesen habe, und gebt mir ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr meinen Vater und meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was ihnen gehört, am Leben lasst und dass ihr uns vor dem Tode bewahrt. Die Männer antworteten ihr: Wir bürgen mit unserem Leben für euch, wenn ihr nur unsere Sache nicht verratet. Wenn uns der Herr das Land gibt, werden wir dir Gnade und Treue erweisen. Darauf ließ die Frau sie mit einem Seil durch das Fenster hinab. Das Haus, in dem sie wohnte, war nämlich in die Stadtmauer eingebaut. Sie riet ihnen: Geht ins Gebirge, damit die Verfolger euch nicht finden. Dort haltet euch 3 Tage lang verborgen, bis die Verfolger zurückgekehrt sind, dann könnt ihr eures Weges gehen. Die Männer sagten zu ihr: Der Eid, den du uns schwören lässt, bindet uns so weit. Siehe, du musst, wenn wir in das Land eindringen, diese geflochtene purpurrote Schnur an das Fenster binden, durch das du uns herabgelassen hast. Und du musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und die ganze Familie deines Vaters bei dir in deinem Haus versammeln. Bei jedem aber, der aus der Tür deines Hauses heraustritt, kommt sein Blut auf sein Haupt. Wir sind ohne Schuld. Doch bei jedem, der mit dir im Haus bleibt, dessen Blut kommt auf unser Haupt. Auch wenn du unsere Sache verrätst, sind wir frei von dem Eid, den du uns hast schwören lassen. Sie antwortete: Es sei, wie ihr gesagt habt. Dann ließ sie die beiden gehen und band die purpurrote Schnur an das Fenster.
Also diese Geschichte enthält so viele tolle Dinge. Tatsächlich war Rahab das Thema unseres Frauentags vor ein paar Wochen. Und mein heutiger Gedanke trägt den Titel Rahab, Jesus und wer. Also zunächst Rahab und Jesus. Rahab ist das, was Gelehrte als typisch bezeichnen. Sie ist ein Vorbild für Jesus. Viele Aspekte ihrer Geschichte deuten auf Jesus hin. Sie ist nicht nur ein Verbote Jesu, sondern auch eine Vorfahren Jesu. Jesus ist ihr Nachkomme. Inwiefern ist Rahab also ein Vorbild für Jesus? Schaut euch mal diese Parallelen an. Rahab beschützt die Spione vor ihren Feinden. Jesus beschützt uns vor unserem Feind, nämlich dem Satan. Rahab vertraut auf Gott und wird gerettet, obwohl sie zum Tode verurteilt war. Ganz Jericho war zu diesem Zeitpunkt bereits dem Untergang geweiht. Jesus wurde zum Tode verurteilt, doch durch seinen Glauben an Gott wurde er wieder zum Leben erweckt. Rahab rettete ihre Familie, indem sie sie in ihr Haus holt. Und übrigens, sie hat ihre Familie tatsächlich gerettet. In Kapitel 6 erfahren wir, dass sie und ihre Familie gerettet werden. Wie Rahab nimmt Jesus seine Familie in sein Haus auf, um sie zu retten. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde Gottes Haus ist. Und wir werden durch Jesus in Gottes Familie aufgenommen, wenn wir Christen werden. Diejenigen, die zum Haus Gottes gehören, werden gerettet werden, wenn Gott die Erde richtet. Manche sagen sogar, dass die rote Schnur, die Rahabs Haus rettet, ein Symbol für das Blut Jesus ist, das uns rettet. Gott bediente sich Rahab, um ein Vorbild dafür zu geben, wie er eines Tages Rahabs Nachkommen, nämlich Jesus, einsetzen würde. Rahab musste losziehen, ihre Familie suchen und so ihnen sagen, kommt, folgt mir nach, dann werdet ihr vor dem kommenden Urteil gerettet. Genau das hat Jesus gesagt. Kommt, folgt mir nach, dann werdet ihr vor dem kommenden Urteil gerettet. Das hat Rahab getan, das hat Jesus getan. Aber wessen Aufgabe ist es jetzt? Es ist unsere. Es ist unsere Aufgabe. In gewisser Weise sind wir also auch wie Rahab. Also Rahab und Jesus, Rahab, Jesus und wir. Rahab muss ihrer Familie wohl verrückt vorgekommen sein. Also sie sagte, ich glaube nicht mehr an die Götter, mit denen wir aufgewachsen sind. Ich glaube an den Gott namens Yahweh. Und dieser Gott hat gesehen, wie wir leben. Wir halten das für normal, aber er hält es für Sünde. Und er wird kommen, um uns dafür zu richten und zu vernichten. Wenn ihr nicht an ihn glaubt und so mehr nach Hause kommt, wird er auch euch vernichten. Ihr Vater, ihre Mutter und ihre Geschwister müssen gelacht haben. Ach, Rahab, wir leben in dieser festen Stadt mit ihren Steinmauern. Unsere Götter haben uns mit Reichtum gesegnet. Wir sind in Sicherheit. Du hast Angst vor diesen Spinnen, die in selten in der Wildnis leben? Und du willst, dass wir uns ihnen anschließen? Auf keinen Fall. So geht es uns manchmal, wenn wir unseren Glauben erklären. Unsere Freunde sagen Ähnliches. Du willst, dass ich akzeptiere, dass das, was ich tue, Sünde ist? Und dass es da draußen einen Gott gibt, der eines Tages zurückkommt, um über mich zu richten? Und wenn ich nicht an ihn glaube und mich seiner Familie, also der Gemeinde, anschließe, werde ich nicht gerettet? Okay, du bist verrückt. Als die Israeliten dort ankamen, zogen sie 6 Tage lang mit Trompeten um die Stadt herum. Was glaubt ihr, was Rahabs Familie damals gesagt hat? Rahab, wovor hattest du Angst? Vor diesen Musikern? Das sind doch gar keine Soldaten. Sie haben Trompeten. Sie laufen nur herum. Wir haben jede Menge Zeit, unser Leben zu leben. Selbst wenn sie uns jetzt angreifen würden, würde es Monate, vielleicht sogar Jahre dauern, bis sie unsere Mauern durchbrechen. Wir haben Zeit. Lass uns unser Leben so leben, wie wir es wollen und später zurückkommen. Das sagen die Leute uns doch auch, oder? Ich werde mein Leben später ändern. Ich werde später in die Gemeinde kommen. Doch Rahab war treu. mutig und beharrlich. Sie teilte ihren Glauben mit ihrer Familie und sie blieben im Haus. Sie würden alle gerettet. Stell dir vor, Rahabs Glaube hätte geschwankt, wenn sie gezögert hatte. Dann wären sie alle gestorben. Anstatt eine Heldin in der Bibel zu sein, wäre sie tot. Deshalb müssen auch wir mutig, entschlossen und standhaft sein. Wenn wir Angst haben, unseren Glauben zu bekennen, sollten wir an den Glauben der Rahab denken. Wenn wir daran zweifeln, ob Gott wirklich wiederkommen wird, sollten wir uns an die Standhaftigkeit Rahabs erinnern. Viele Menschen werden denken, wir seien verrückt. Okay. Viele Menschen werden glauben, sie seien in Sicherheit. Viele Menschen werden weiterleben, wie sie wollen, und ablehnen, dass Gott wirklich zurückkommt, um die Welt zu richten. Aber viele Menschen werden zu hören. Viele Menschen in unserer Stadt warten darauf, gerettet zu werden. Sie brauchen nur jemanden, der ihnen die gute Nachricht verkündet. Gottes Reich kommt und du kannst ein Teil davon sein. Und du kannst ein Teil davon sein. Wenn du kein Jünger Jesu bist, musst du es werden. Wenn du noch nicht getauft bist, musst du es werden. Wenn du der Bibel nicht folgst, musst du damit anfangen. Wenn du das Evangelium noch nicht weitergegeben hast, musst du es tun. Jesus kommt zurück. Er wird die Welt richten und die Seinen retten. Sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Lass uns für Abendmahl beten.
Heiliger Vater, wir kommen vor dich und wir haben eine Zeit von aufrüttelnden Worten gehört, jetzt Dinge, die uns oftmals vielleicht gar nicht so klar sind in unserem täglichen Leben, hast du uns vor Augen geführt. Und bitte hilf uns, dass das in unser Herzen einsinkt, dass wir das, was wir gehört haben, auch uns zu Herzen nehmen und dass wir danach handeln, dass wir das, was wir im täglichen erleben, sei es auch manchmal noch so schwer, hinter uns lassen können, aus der Hoffnung heraus, die du uns gibst, Vati, für eine Ewigkeit mit dir, deine Liebe, die uns trägt durch diese Zeit hindurch, die manchmal schwer ist, manchmal schlimm ist, dass wir dadurch hindurchgetragen werden von dir und deiner Liebe, die du in Jesus und seinem Blut verbürgt hast, Vati. Danke für deine Liebe, die du uns gibst. Danke für die Hoffnung, die wir haben dürfen. Und ich bete alles im Namen von Jesus. Amen.